Im Fokus, der ZFK-Podcast. Mensch, Stefanie, wir haben uns lange nicht gesehen.
Ja, Stefan, das stimmt, aber du warst ja auch auf Reisen. Du hast über KI, Cybersecurity, smarte Tarife und vieles mehr gesprochen. Die Vielfalt der Ansätze zeigt, wie kreativ und innovativ kommunale Unternehmen mittlerweile sind.
Ja, ich war überall in Deutschland unterwegs, also fast überall natürlich. Es waren sehr viele spannende Themen. Ich habe tatsächlich auch noch viele Überraschungen erlebt und tolle Leute kennengelernt, inspirierende Gespräche geführt. Und ich habe dir einige Sachen mitgebracht, die ich für die Highlights dieser Staffel halte. Wir fangen an mit Joachim Resch, der leitet den Kundenservice bei der EVM in Koblenz.
Natürlich hofft man auch, dass Digitalisierung irgendwie dazu beiträgt, dass die Menschen entlastet werden, die da arbeiten. Ist das ein Effekt, den ihr schon spürt?
Das ist ein Effekt, den wir auf jeden Fall spüren. Und das ist auch einer der beiden großen Vorteile, die wir in der Digitalisierung sehen. Wir sehen sie im Prinzip als ein Hilfsmittel, unsere Ziele zu erreichen. Zum einen habe ich natürlich das Ziel, dass wir gegenüber unseren Kunden die Kundenorientierung verbessern, erhöhen mit Digitalisierungstools. Zum anderen aber auch, dass ein weiterer großer Effekt ist, dass wir unsere Mitarbeiter entsprechend entlasten können von Standardaufgaben und dass wir effizienter werden. Gerade im Zuge von knappen personellen Ressourcen ist das essentiell. Das gibt den Leuten wirklich mal die Gelegenheit, auch mal durchzuatmen und auch mal die Zeit zu haben, sich in Bezug auf komplexere Beratungsthemen um unsere Kunden zu kümmern.
Ja, für mich war das ein sehr spannender Einblick in die Art, wie künstliche Intelligenz im Bereich Kundenservice eingesetzt wird, denn das ist definitiv, denke ich, ein großes Zukunftsthema.
Ja, absolut. Also mit dem Chatbot, der entlastet die Mitarbeiter und trotzdem wird die Menschlichkeit im Service nicht verloren. Joachim Resch hat es perfekt formuliert. Die Digitalisierungstools übernehmen Routineaufgaben, sodass die Mitarbeitenden sich auf die wirklich wichtigen Anliegen konzentrieren können.
Ja, und damit ist das ein Vorbild, glaube ich, für andere Stadtwerke. Aber viele, viele arbeiten natürlich auch schon daran, solche Tools einzusetzen oder haben sie schon. Das Horrorszenario der digitalen Transformation ist der erfolgreiche Cyberangriff. Und in der Branche sehr bekannt sind die technischen Werke Ludwigshafen, die ein Cyber-Event hatten und damit so gerade eben noch richtig umgehen konnten. Thomas Mösel, der zuständige technische Vorstand bei den TWL.
Die Denkweise, die leider, glaube ich, immer noch weit verbreitet ist, ach, mich wird schon nicht treffen, die ist fatal. Das heißt, man muss das Thema sehr, sehr ernst nehmen und eben sich darauf vorbereiten, was muss man tun, um eben im Falle eines Falles geschützt zu sein.
Ja. Nun besteht die gewonnene Sicherheit, die ihr jetzt habt, auch nach diesem Vorfall, ja nicht darin, dass man dann irgendwann verstanden hat, was zu tun ist, sondern dieses Thema ist ja wahnsinnig in Bewegung. Also es verändert sich ständig was. Auch die, die da angreifen, entwickeln neue Technologien und man muss ständig am Ball bleiben. Der Einsatz von KI, auch für kriminelle Zwecke, ist jetzt ein riesiges Thema. Wie geht ihr um mit diesem ständigen und schnellen Wandel auch der Bedrohungen, die da auf euch zukommen?
Also ich kann es immer wieder wiederholen, dieses Thema Management Attention. Wir hatten damals den Krisenstab gegründet. Wir haben dann, nachdem wir dann auch die IT-Landschaft komplett neu aufgesetzt haben, nicht den Krisenstab beendet, sondern wir haben den Krisenstab dann umgewandelt in den sogenannten IT-Sec, IT-Security-Kreis, wo eben auch wir als Vorstand regelmäßig mit dabei sind, der regelmäßig tagt und wo wir sagen, Stillstand ist Rückschritt. Wir schulen ständig, wir schulen uns selbst, wir schauen, dass wir Fachpersonal haben, bekommen, weiter ausbilden, dass wir die entsprechenden Awareness-Schulungen durchführen, auch mit den Mitarbeitern, und dass wir immer am Puls der Zeit sind und auch unsere Systeme, unsere Abwehrmechanismen ständig den neuen Bedrohungslagen anpassen, um eben möglichst guten Schutz zu haben.
Das war ein echter Augenöffner. Denn viele kommunale Unternehmen denken bei der Digitalisierung zuerst an die Effizienzgewinne und nicht so sehr an die Cybersicherheit. Aber das ist genauso wichtig.
Ja, Prävention kostet Zeit und Geld und alle im Unternehmen zu sensibilisieren, ist wahnsinnig aufwendig. Aber der Schaden von so einem Angriff, der kann so riesig sein, dass natürlich Prävention wirklich Zeit und Geld auch wert ist. Was mich beeindruckt hat, war nochmal zu verstehen, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden und auch wirklich jeden Einzelnen, jede Einzelne auch wirklich einzubeziehen dabei.
Oh ja, denn Technik allein reicht nicht. Es geht wirklich um eine Sicherheitskultur und die geht nur mit den Mitarbeitenden.
Eine weite, aber schöne Reise für mich war es nach Lübeck, wo ich über die digitale Daseinsvorsorge mit Jens Meyer gesprochen habe, dem CEO.
Wenn wir über digitale Daseinsvorsorge sprechen, sprechen viele über Digitalisierung der Energie, der Mobilität oder der Infrastruktur, Stichwort Smart Meter oder andere Themen. Das ist aber aus meiner Sicht nicht die digitale Daseinsvorsorge im engeren Sinne. Es geht hier um viel mehr. Es geht nämlich hier um den Anspruch der Bürger auf Datenzugang, Datenautonomie, Datensouveränität, also ein komplett neuer Grundversorgungsauftrag, den den Bürger gewährleistet sein muss. Und das gilt es auch in Zukunft herauszuprägen.
Na, solche digitalen Services, die wirklich auch den Alltag dann erleichtern, klingen zwar einfach und bestechend, aber steckt natürlich wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Entwicklung auch dahinter.
Oh ja. Da hast du wirklich total recht. Aber das ist eben das Tolle, was Lübeck macht und sie machen das besonders gut. Sie richten sich konsequent an den Nutzer und Nutzerinnen aus. Digitalisierung ist hier nicht technokratisch, sondern es wird als Service für die Menschen gedacht.
Ja, und dazu ist auch wichtig, dass man dann, wenn man es insgesamt als Daseinsvorsorge betreibt, also nicht nur für die eigenen Kundinnen und Kunden, sondern für eine ganze Stadt, dass man dann eben die Menschen in der Stadt auch mitnehmen muss. Ein Projekt, das sich sehr stark auch an die Menschen richtet, wird in Wolfsburg verfolgt, wo zum Beispiel die digitale App der Stadtwerke sehr, sehr viel leisten kann. Wolfsburg ist ganz sicher nicht nur die Autostadt, sondern auch eine Stadt der digital gesteuerten Mobilität. Darüber habe ich gesprochen mit Dalibor Drežnjak, dem Geschäftsführer der WOBCOM.
Ich glaube, dass der größte Part ist tatsächlich eben, dass es dieses Memorandum of Understanding gibt, wo sich eben die Stadt Wolfsburg mit dem größten Arbeitgeber und dem großen Automobilhersteller Volkswagen eben Commitment hat, den Standort Wolfsburg entsprechend weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, was es nicht überall und nicht in jeder Stadt gibt. Und ich glaube, da können wir alle sehr stolz drauf sein.
Ja, Dalibor bringt Sie auf den Punkt, Wolfsburg möchte ein Innovationsmotor sein und schafft das, glaube ich, auch in diesem Bereich. Und das liegt natürlich auch sehr stark daran, dass die Stadtwerke einerseits, die Kommune und die Wirtschaft vor Ort auch wirklich eng zusammenarbeiten.
Genau. Und dieses Memorandum of Understanding ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie wichtig strategische Partnerschaften sind. Es zeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Ja, darauf ist die Stadt stolz, das merkt man vor Ort und darf, glaube ich, auch stolz sein, also so ein bisschen Vorreiterin in der Digitalisierung und der Standortentwicklung zu sein.
Und es gibt andere Städten vielleicht auch einen Impuls, mutigere Kooperationen einzugehen, denn genau diese Zusammenarbeit macht den Unterschied.
Ein Thema, das die Branche sehr, sehr beschäftigt, sind ja dynamische Tarife und der Smart Meter und alles, was dazugehört, eine große Veränderung in unserer Energiewelt. Und diejenigen, die sehr früh smarte Tarife implementiert haben, sind die Wuppertaler Stadtwerke. Auch da habe ich einen Besuch gemacht, unter anderem gesprochen mit Andy Völschow, dem Leiter der Kunden- und Quartierslösungen, wie es dort heißt.
Ja, für uns ist das definitiv ein Angebot an Kunden, was auch zeigt, dass wir leistungsfähig sind und der richtige Partner sind für die Energieversorgung auch der Zukunft. Und das ist am Ende ein wesentliches auch Kundenbindungsinstrument. Ne? Es ist halt auch weniger austauschbar. Ne? Wir machen uns sehr transparent. In jeder Stunde kann man ja erkennen, wie sich der Preis zusammensetzt. Man kann auch in jeder Stunde exakt erkennen, wie viel wir verdienen. Man darf auch berechtigterweise in Frage stellen, ob das denn gerechtfertigt ist, dass wir das verdienen. Wir sagen sehr selbstbewusst ja, deswegen stören wir uns auch nicht daran, dass wir es zeigen. Denn hinter all diesen Themen stecken ja auch nicht nur Menschen, sondern auch Arbeit, Intelligenz und Aufwand. Und wir haben da keine Sorge vor. Wir finden das richtig und wichtig. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit, jenen das Thema Energiewende mitzumachen, die nicht selbst die PV-Anlage auf dem Dach haben.
Ja, Stefanie, es gibt ja viele Buzzwords so bei diesen digitalen Themen und Smart klingt auch erstmal nach so einem Buzzword, aber in Wuppertal merkt man schon, wie viel Substanz dahinter ist.
Ja, absolut. Also die Wuppertaler zeigen mit ihren personalisierten Tarifen überhaupt, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Die Menschen verstehen dadurch auch viel besser, wie ihr Energieverbrauch sich besser anpassen lässt.
Ja, und davon profitieren dann alle, die Wuppertaler Stadtwerke, weil sie ein zeitgemäßes Angebot haben, die Kundinnen und Kunden natürlich, weil sie zufriedener sind und die Umwelt profitiert auch. Damit die Dekarbonisierung klappt, müssen natürlich auch die Netze mitmachen. Auch die Netze müssen konsequent digitalisiert werden, um mit den unterschiedlichen Lasten klarzukommen, unter anderem. Dieses Thema habe ich mir erklären lassen in Saarlouis, bei den Stadtwerken Saarlouis. In Saarlouis leben ungefähr 35.000 Menschen. Es ist ganz kurz vor der französischen Grenze. Und den Bereich Stromversorgung im Netz leitet dort Steven Rink.
Ja, also zunächst hilft es natürlich, dass wir dann die Messwerte auch erheben und feststellen können, wie wirkt sich diese Einspeisung im Sommer auf die Netze aus. Wir können daraufhin mit der Messwerterhebung die Zielnetzplanung beeinflussen. Wir können sofort feststellen, wo es zukünftig zu Engpässen kommen kann, wenn noch weitere Anlagen dazukommen. Das ist ein sehr großes Thema, weil der PV-Zuwachs in den letzten Jahren immens war wirklich. Der wird ist auch schon eine Herausforderung für die Stromnetze. Aber das ist nicht das Einzige, was wir betrachten müssen. Wir haben auch den gegenteiligen Effekt jetzt in den Wintermonaten. Das Wetter draußen ist verregnet, kalt, PV-Einspeisung findet fast nicht statt. Zeitgleich werden aber zusätzlich Wärmepumpen und auch Wallboxen installiert. Das heißt, hier treten wir genau in das Gegenteilige ein. Das heißt, die Lasten werden sehr stark ansteigen. Auch hier brauchen wir die Erfahrungswerte. Und die ganze Messtechnik und KI kann eben durch die Messwertauswertung dann diese Hotspots uns frühzeitig sagen, erkennen und auch den Zielnetzausbau dann beeinflussen damit.
Besonders spannend finde ich, wie er die Rolle der Messtechnik und KI beschreibt. Mit diesen Technologien kann man nicht nur auf bestehende Engpässe reagieren, sondern sie auch frühzeitig identifizieren und präventiv handeln.
Das ist ein großer Nutzen. Und statt vielleicht nur hinterherzulaufen, können Netzbetreiber durch solche Analysen, die da möglich werden, natürlich sehr viel gezielter planen und ihr Netz der Zukunft auch zukunftssicher machen. Eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, die ganze Zeit schon von Anfang an, und ich bin auch früh dort gewesen, bei der Badenova, bei Hans-Martin Hellebrand. Die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, wie implementiert man das denn eigentlich im Unternehmen selber? Wie geht man mit unterschiedlichen Generationen, mit unterschiedlichen Ausbildungen, mit unterschiedlichen Zugängen zum Thema Digitalisierung um? Das gehört zu den Sachen, die ich Hans-Martin gefragt habe.
Ich glaube, insgesamt das Thema kulturelle Veränderung, getrieben oder beschleunigt durch Digitalisierung, ist eins, dem muss man sich unbedingt annehmen. Aber da gibt es nicht die eine Silver Bullet. Also es gibt nicht das eine Programm, was jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin durchläuft und dann sind diese Themen gelöst. Sondern für mich liegt der Schlüssel darin, konkret ins Handeln zu kommen. Heißt eben Technologie und Digitalisierung nicht zu verstehen als Hammer. Wir bereiten uns vor, wir haben ein Tool, wir haben ChatGPT und jetzt sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, sondern bewusst eben in den Austausch zu gehen von Kollegen aus den digitalen Einheiten mit Kollegen aus unseren Fachbereichen, um gemeinsam zu überlegen, Mensch, welche Herausforderungen habt denn ihr? Welche Herausforderungen haben unsere Kunden? Was wünschen unsere Kunden? Und um dann ins Gespräch zu kommen, wie kann Digitalisierung vielleicht helfen, diese Herausforderungen anzugehen?
Also das ist eben ein ganz zentraler Punkt bei der ganzen digitalen Transformation. Digitalisierung ist nicht nur eine technische Frage, sondern eben auch eine kulturelle.
Und Badenova zeigt, wie Change Management funktionieren kann. Digitalisierung ist auch immer eine Teamleistung. Es braucht eine Kultur, in der Veränderungen als Chance gesehen werden.
Ja, und das gilt natürlich auch nicht nur in der kommunalen Wirtschaft, sondern irgendwie ja für jedes Unternehmen. Alle reden ja von künstlicher Intelligenz und ich hatte einen sehr interessanten Besuch bei den Pfalzwerken, habe dort mit interessanten Menschen gesprochen, unter anderem mit Paul Anfang, der zuständige Vorstand bei den Pfalzwerken ist.
Also ich glaube, dass wir dazu kommen werden, da sind wir noch nicht, aber wir werden dazu kommen, dass das Thema KI in allen Fachbereichen präsent sein wird. In allen Fachbereichen wird es Chancen geben, auch wenn man heute noch vielfach sagt, naja, in dem und dem Bereich, da geht das ja gar nicht. Doch, ich glaube schon, es wird überall KI geben und im Moment würde ich mal sagen, fokussiert man sich eher auf das Massengeschäft, Massenprozesse, wo viel manueller Aufwand hinterlegt ist, auch wenn man schon digitalisiert hat, um Datenanalysen durchzuführen, daraus Schlüsse abzuleiten und Maßnahmen umzusetzen. das sind gerade so die Schwerpunkte, weil das sind für mich auch noch so die low-hanging fruits. Da kann man relativ schnell Effekte erzeugen. Aber es wird, je tiefer man einsteigt, in allen anderen Bereichen genauso Optionen geben, mit KI zu arbeiten. Und das verspreche ich mir auch durch diese KI-Pioniere, die wir installiert haben, weil die am besten in ihren eigenen Prozessen drinstecken und beurteilen können und müssen, ob KI hier sinnvoll eingesetzt werden kann. KI muss verstanden werden als Unterstützung der menschlichen Arbeitskraft. Und wenn man das, sage ich mal, beherzigt, dann glaube ich, kann man das auch positiv, kann man da eine sehr positive Story raus machen, die auch sehr schnell Akzeptanz findet. Und das haben wir immer versucht, genau so darzustellen. Wir haben immer darauf geachtet, es ist keine Bedrohung des Arbeitsplatzes. Wir wollen helfen, wir wollen schneller werden, wir wollen Freiraum schaffen für wichtigere Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen mit dem Modell hier.
Was mir besonders gefällt, ist der Aspekt, dass KI als Unterstützung der Arbeitskraft verstanden wird. Das schafft Vertrauen. Und Paul Anfang betont, dass es nicht darum geht, Arbeitsplätze zu bedrohen, sondern Freiräume für wichtige Aufgaben zu schaffen.
Ja, KI muss ja am Ende eine Entlastung sein, letztendlich auch eine Antwort sein auf den Arbeits- und Fachkräftemangel. Und wenn man diese Entlastungsbotschaft richtig vermittelt, wie die Pfalzwerke das versuchen, dann wird bestimmt eine positive Akzeptanz entstehen, sowohl bei den Menschen, die in kommunalen Unternehmen arbeiten, als auch bei ihren Kundinnen und Kunden. Das ist ja wichtig.
Ja, und die Pfalzwerke zeigen damit, wie man Digitalisierung mit einem menschlichen Ansatz verbindet. Eine inspirierende Strategie.
Ja, Stefanie, für mich ist natürlich, ich habe überhaupt gar keinen Abstand zu diesen Sachen. Ich habe so viel mit den Menschen gesprochen, ich bin so viel unterwegs gewesen. Wenn du jetzt diese Staffel mal zusammenfassen müsstest in einem Satz, was fiel dir da ein?
Also, die Digitalisierung bietet kommunalen Unternehmen die Chance, sich neu zu erfinden, effizienter zu werden und dabei immer näher an den Menschen zu sein.
Das trifft, denke ich. Digitalisierung ist eben kein Selbstzweck, sondern sie schafft echte Mehrwerte. Also vielen Dank, Stefanie, dass du mich knallhart redaktionell betreut hast mit deinem vielen Input. Und danke auch an alle, die uns zugehört haben da draußen.
Ja, Stefan, vielen lieben Dank auch dir und vor allen Dingen auch an unsere Hörerinnen. Wir hoffen, die Staffel hat sie inspiriert und neue Perspektiven eröffnet.
Ja, und ich freue mich natürlich genau wie du, wenn auch bei der nächsten Staffel wieder viele dabei seid. Dann geht's um Employer Branding, um Personalthemen, um alles, was Human Resources ausmacht. Das korrespondiert also ein bisschen mit der Rubrik Beruf und Erfolg, die wir in der Zeitung für kommunale Wirtschaft haben. Wie gewinnen Stadtwerke Talente? Wie fördern sie Mitarbeitende und positionieren sich als attraktive Arbeitgeber? Sag mal, Stefanie, was ist eigentlich mit Robert? Robert Habeck, der war doch am Anfang hier dabei. Hast du jemals wieder was gehört?
Ach ja, der Robert, der hat mir schon wieder eine Sprachnachricht geschickt.
Lieber Stefan, liebe Stefanie, vielen Dank für die spannenden Einblicke auf eure Deutschlandreise für ZFK im Fokus. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr mit den Besuchen in den vorgestellten kommunalen Unternehmen wichtige Impulse gesetzt habt und bin gespannt auf die nächste Staffel. Bis dahin wünsche ich aber euch und euren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Euer künstlich erstellter Robert.